Paulus Vortragskassette 1061. Sie hören von Karl Geier eine Einleitung zur prophetisch-symbolischen Betrachtung des Buches Jona, insbesondere anhand von Matthäus 12, 38 bis 40 über das Thema echte und falsche Zeichen und Wunder. April 1954. Paulus Verlag, Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Zunächst darf ich anknüpfen an das, was unser Bruder Pfarrer Tage uns schon sagte über das Zeugnis des Herrn selbst. Ich lese dazu zunächst nur einmal aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 12, die Verse 38 bis 40. Dann antworteten ihm etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Ich hatte einen Augenblick ein Ich weiterlese und mache darauf aufmerksam, dass das auch heute bei sehr vielen Gläubigen, auch bei solchen, die sich schriftgläubig nennen, direkt eine Sucht ist, wir möchten ein Zeichen sehen. Und man kann es erleben, dass Gott auf der einen Seite wirklich durch Zeichen etwas bestätigt. Auf der anderen Seite aber besteht die große Gefahr, dass etliche durch Zeichen auch verführt werden. Ich könnte eine Reihe von Beispielen sagen, lassen Sie mich nur zwei, weil ich von Zeichen rede, hier anführen. Ein Bruder, ein einfacher Bauernbruder aus der Alp, aus der Schwäbischen, der sonntags Stunden hält. In der Woche hat er seine zwei Kühe. Er ist ein kleiner Kuhbauer, aber ein Bruder von über 70 Jahren. Zu dem kommt eines Tages eine Schwester von etwa 48 Jahren und sagt ihm: Ich muss mich einmal bei dir aussprechen, ich bin jetzt schon rund 30 Jahre gläubig, wenn ich die anderen betrachte, die damals bei der Evangelisation mit mir zum Glauben kamen, die sind gewachsen in der Zeit, die sind was ganz anderes als ich heute, die sind gereift, ich bin das nicht, bei mir geht es einfach nicht vorwärts. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich gehe doch in nahezu alle Versammlungen und Bibelstunden. Ich lese meine Bibel zu Hause, ich bete, ich singe im Chor mit, ich beteilige mich an allem und trotzdem will ich vorwärts gehen. Da sagt er ihr, da liegt irgendwo eine Hemmung in deinem Leben, das musst du dann einmal herausgeben. Überlege dir einmal, ob du etwas findest, was bei dir das Aufhaltende sein könnte. Sie sagte, ich weiß es nicht, soviel ich mich erinnere, habe ich bei meiner Bekehrung alles ins Licht gestellt und nun weiß ich nicht, ob irgendetwas vorhanden ist, was mich hemmt. Dann sagte er ihr, dann kann ich dir auch nicht sagen, was es ist. Dann will ich dem Herrn die Sache hinlegen, wenn er mir Aufschluss gibt, will ich dir das sagen. Also am Abend zu Bett ging, da betete er, der Herr möge ihm doch aufschließen, was das Aufhaltende im Leben dieser Schwester sei. Da wacht er in der Nacht auf und hat ein Gesicht, da sieht er, wie die Schwester als junges Mädchen in einem schwarzen Kleid nachts in der Dunkelheit zum Friedhof geht und hat ein kleines Kind hier eingewickelt in einem schwarzen Tuch. Am nächsten Morgen geht er zu ihr und sagt, hast du einmal als junges Mädchen ein Kind umgebracht? Da ist sie ganz zusammengeknickt und hat gesagt, ja, ich hatte ein ehebrecherisches Verhältnis und habe ein uneheliches Kind geboren und habe das heimlich geboren und habe es getötet und habe es nachts auf den Friedhof getragen und in einem frischen Grab beigesetzt. Sie hat alles herausgegeben, dann er konnte mit ihr reden und beten und von da an ist sie wirklich gewachsen, wie man sozusagen pflegt, wie eine Weide oder eine Pappel am Bach. Da war das, was so ihr Leben hemmte, den Strom des neuen Lebens aus Gott, das war hinweg. Und versteht man, warum der Apostel uns in 1. Korinther 14 sagt, eifert um die geistlichen Gaben am meisten aber, dass ihr weissagen mögt. Und dann sagte er, wenn ein Unkundiger hereinkommt, wenn ihr in Zungen redet, da sagt er, die sind alle von Sinnen. Wenn ihr aber alle weissagt, wird er ins Licht gerückt, dann fällt er auf sein Angesicht und wird Gott die Ehre geben. Ich will ein anderes Zeichen sagen, damit ihr nachprüfen könnt, was es mit den Zeichen auf sich hat. Der vielen von den älteren Brüdern noch bekannte Bruder Seitz im Teich Wolframsdorf, ein von Gott bestätigter Zeuge, der hielt einmal irgendwo eine Konferenz ab und der auch alle so die bekannten deutschen Brüder wie Modersohn, Krawlitzki oder die Selbstprediger Binde und Henrichs und so weiter waren. Da haben sie am Schluss der Konferenz am letzten Tage das Mahl des Herrn feierten Brotbrechen. Als sie die vielen Brüder, die teilnahmen, da durch den Flur gingen, nach dem Saal, in dem das Brotbrechen stattfinden sollte, da steht an dem Eingang des Saales ein junges Mädchen von etwa 15 Jahren, die in der Küche beschäftigt war. Die stand da und hat einen nach dem anderen angeguckt, als sie da vorbeiging, den Saal hinein. Als ein Bruder da vorbeiging, da deutet sie mit dem Finger auf ihn und sagt, Bruder Sohn, so, Sie haben nicht das Recht, da zum Mahl des Herrn zu gehen. Sie haben unbekannte Sünden. Sie haben einmal als junger Mensch das und das und das gemacht. Da war ich vom Blitz getroffen. Niemand wusste um diese Sünde. Er hatte sie niemand gebeichtet und es konnte sie auch niemand sonst wissen. Soviel ich mich erinnere, hat er aus der Portokasse 10 Mark genommen gehabt in dem Geschäft, wo er als junger Kaufmannslehrling tätig war. Das kam niemals heraus, hat auch nicht gebeichtet, das hat ihm die Art und Gott zugesagt. Er ging ganz geschlagen herum und hat einen der Brüder geholt und hat gesagt, er soll mit ihm kommen, er hätte ihm etwas zu sagen. Dann hat er das gebeichtet, er wollte zum Brotbrechen gehen. Wir sollen ja den alten Sauerteig ausfegen, ehe wir Festfeier halten. Dann ging er wieder zurück, als er an die Saaltüre kam, da stand sie noch da, sagt, sie dürfen noch nicht gehen, sie hat nicht alles gesagt. Sie haben auch noch das und das gemacht. Da hat sie ihm noch eine verborgene Sünde gesagt. Es war wirklich so. Er kehrte noch einmal um und sagte das einem Bruder. Und als er zum dritten Mal an die Saaltür kam, da stand sie wieder da und sagt, sie haben noch etwas gemacht. Und hat etwas behauptet und dann sagte, das habe ich nicht getan. Das wusste er ganz klar, dass das nicht stimmt. Als er das sagte, das habe ich nicht getan, da bekam sie einen Weinkrampf, da legte sie sich auf die Erde wie ein Epileptiker und fing an, mit den Armen und den Beinen um sich zu schlagen und zu schreien wie ein Tobsüchtiger. Und da kam es heraus, das war nicht der Geist Gottes, der aus ihr geredet hatte. Es war ein Dämon. Ob das einer war, der vielleicht bei der Bekehrung dieses Bruders aus ihm ausgefahren ist. Der Herr sagt ja, wenn ich die Dämonen austreibe durch den Heiligen Geist, dann ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Ob das einer war, der damals aus ihm ausfuhr und immer wieder versuchte hineinzukommen und nicht hineinkam, wer will das von uns sagen? Das können wir nicht sagen. Aber auf jeden Fall war es einer, der ihn in seinem Leben beobachtete. Denn wir sind ein Schauspiel. Nach 1. Korinther 4, Vers 9b, wir sind ein Schauspiel der Welt, ein Theatron dem Kosmos, Engel und Menschen. Und wenn der Herr jetzt am Grab des Lazarus betet und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich allezeit erhörst, wusste, dass du mich allezeit erhörst, aber unter Umständen willen, dann meint er mit den Umständen nicht allein die Menschen, die da am Grabe stehen, die zunächst, dann meint er auch die anderen, die dabei stehen. Wir brauchen nur daran zu denken, wenn er von den Kindlein spricht, deren Engel allezeit das Angesicht ihres Vaters im Himmel sein. Und wenn dort steht, wir sind ein Schauspiel, ein Theatron der Welt, den Kosmos, Engel und Menschen, oder damit auch die andere Seite nicht vergessen wird. Die Weltbeherrscher dieser Finsternis, mit denen unser Kampf ist, nicht mit Fleisch und Blut, die, bei denen der Teufel seine listigen Anläufe zur Anwendung bringt, indem er sie gewissermaßen zu Stoßtrupps und Überfalltruppen gegen uns ausschickt, denn die listigen Anläufe, Methodeia steht im Grundtext, dass Satan macht alle seine Angriffe mit Methode, nicht so blindlings und so tappisch. Deshalb steht gerade für die Gemeinde geschrieben, außer jener Stelle dort in 1. Korinther 4, 9b, in Epheser 3, Vers 11, auf das in der Jetztzeit den Fürsten und Gewaltigen im Lufthimmel an der Gemeinde dargestellt werde, die mannigfaltige oder kunstfarbige Weisheit Gottes. Das bedeutet, die schauen alle auf uns. Selbst der Oberherr, der Teufel, der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Er ist bald die listige Schlange, die mit List wie ins Paradies bei uns anzudringen versucht, oder wenn es mit List nicht geht, mit Gewalt. Großmacht und viel List, das sind seine beiden Hauptmethoden. Deshalb am Anfang des Herrn, nach der Taufe, 40 Tage danach, da wird er vom Teufel versucht. Da ging die Sache mit List und im Gethsemane. Jetzt ist die Stunde der Jetzt ist eure Stunde und die der Gewalt der Finsternis. Lukas 22, 53. Da nennt der Herr die Stunde in Gethsemane nicht mehr eine Stunde der List, sondern der Gewalt. Erst am Anfang seines Lebens versucht der Teufel mit List und hier mit Gewalt. Großmacht und vieles, das hat Luther mit diesen wenigen Worten sehr präzise und klar ausgedrückt. Wir wissen es deshalb nicht, was das für ein Dämon war, der da eben diesen Mann besonders bewachte. Wir lesen aber zum Beispiel in Hesekiel 31, dass mit dem, der da hinabgestürzt wurde in die untersten Erde der Erde, der große Baum, unter dessen Schatten alle Nationen saßen. Wir wissen, bei Christus werden einmal alle Nationen im Lichte wandeln, aber bei dem Gott und Fürst dieser Welt, da wohnen sie nicht im Licht, sondern im Dunkel, im Schatten, auf der Schattenseite des Lebens. Wir ziehen dann einmal alle von diesem Baum weg, aber da lesen wir, und mit ihm fuhren alle hinab, die in seinen Schatten als seine Helfer fassen unter den Nationen. Dann wird einem auch ohne Schwierigkeit klar, wer die Drahtzieher der Politik sind, im letzten und tiefsten Grunde. Und dass auch sehr viele treue, ehrliche Leute, die sich zum Besten ihres Volkes bemühen, um unser Wohl zu erringen, dennoch nicht merken, wie da hinten Drahtzieher sind, die die Politik dirigieren. Der einfache Mann auf der Straße, der weiß ganz genau, ob die in Genf oder Berlin, in Moskau oder in London, in Paris oder New York eine Konferenz anberaumen, ob das die großen vier oder fünf oder was sind. Wir wissen von vornherein, dass es heißt, beschließt einen Rat und es wird nichts draus. Wir sehen, die Ratlosigkeit wird überhand nehmen bei der Menge der Ratgeber. Warum? Die Liebe erkaltet und damit wird auch die Ungerechtigkeit überhand nehmen und weil die Erkenntnis Gottes eine Voraussetzung hat. Die Furcht Gottes ist der Weisheit und der Erkenntnis Anfang. Und weil die Menschen sich von seinem Geist nicht mehr strafen lassen wollen, wie in den Tagen Noahs. Denn die Tage des Menschensohnes nahen und da geht der Charakter allmählich auch in diese Dinge über. Deshalb, weil sie sich nicht strafen lassen wollen von dem Geist Gottes, so wundern wir uns nicht, dass Ratlosigkeit bei der Menge der Ratgeber ist. Denn Einsicht von Gott her gibt er nur dem, der sich zunächst einmal in Ehrfurcht ihm naht. Die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor dem großen ganz anderen, ist der Anfang aller Weisheit und aller Erkenntnis. Und weil keine Furcht Gottes mehr vor ihren Augen ist, brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass die Generationen, die mit Macht der Weltrevolution und der Rebellion und dem Antichristentum entgegenstreben, dass das die höchsten Nationen und Generationen sind, solange die Erde steht. Dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das wird sich auch auf dem Gebiet zeigen. Er hat also auch solche, die als seine Helfer sitzen, unter den Nationen, und zwar im Dunkeln, nicht im Licht. Das ist ja typisch. Wir wissen ja den Ausspruch, was hinter den Kulissen vorgeht. Das weiß man vor den Kulissen nicht. Oder hinter dem eisernen Vorhang und sonst wo. So ist es aber nicht nur da, so ist es auch sonst in der Welt. Auch in der frommen, getarnten Welt. Nun zurück. Vorhin das erste Zeichen, ein echtes. Da, wo er Weissachten sagt, wo ihm das Gesicht wird, wie er das Mädchen zum Friedhof gehen sieht nachts. Das war ein echtes Zeichen. Die andere, die hat zweimal etwas Richtiges gesagt und beim dritten Mal enthielt sich, dass ein Lügengeist ist, der in ihr ist. Denn die Tatsache, dass jemand weissagt, und zwar richtiges Weissagt, ist noch kein Beweis für Göttlichkeit. Als dort in Apostelgeschichte 16 Paulus und Silas in Philippi waren, ist ihm jeden Tag eine Macht mit einem Wahrsagergeist nachgelaufen. Die hat gesagt, diese Menschen oder diese Männer sind Knechte Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. War das nicht richtig? Hundertprozentig. Paulus lehnt es ab, dass die das sagt. Er lässt sich nicht von einem Geist der Lüge die Wahrheit bezeugen, denn er weiß, wenn das auch eben parallel läuft am Anfang, das geht doch bald auseinander wie die Eisenbahnschienen im Bahnhof. Und deshalb hat er es abgelehnt, er hat ihn ausgetreten. Lügengeister haben nicht das Recht, die Wahrheit zu bezeugen. Und wenn sie es tun, dann werden sie abgelehnt. Bei diesen Dingen muss man ganz klar sein, und zwar deshalb, es gibt so viele Menschen, wenn die Hörgeisten Wunder geschehen, und da fallen sie drauf rein. Wer wird denn einmal die größten Wunder auf der Erde tun? Der falsche Prophet, der wird solche Wunder tun, dass die Menschen auf der Erde das Tier, den Antichristen, anbeten. Braucht ihr nur einmal in Offenbarung 13 zu lesen, wie das vor sich geht. Und in 2. Thessalonicher 2, von 8 bis 12, da lesen wir die Ankunft des Antichristen. Die ist mit allen Zeichen und Wundern der Lüge nach der Machtwirksamkeit Satans. Deshalb sind für uns Wunder gar kein Beweis. Wenn heute einer hingeht und weckt die 13 am Dachstein auf, dass sie leben, dann ist das für dich und mich noch kein Beweis, dass das einer, dass er das in der Kraft Christi getan hat. Denn außer der Steckdose von oben, entschuldigt den Ausdruck, gibt es ja auch noch eine Steckdose von unten. Und aus welcher Kraft er das macht, das muss man erst prüfen. Und deshalb heißt es, prüfe die Geister. Und dann haben wir es erlebt auf unserer vorherigen Konferenz in Degerloch, Bruder Faradaka war auch mit dort. Wir hatten in der Woche nach Ostern vorher dort auch eine Konferenz und dann bringt eine Schwester, eine gläubige Lehrerin, die bringt da einen mit, der als Erziehergehilfe in irgendeiner Anstalt ist, einer Anstalt der inneren Mission, der sich aber dauernd mit okkultistischen und spiritistischen Sachen befasst. Aber so tut er sogar ein frommer Mann ist, der geht auch in die Kirche oder in die Versammlung oder wohin. Und als er da oben war, sie hatte gewisse Bedenken bekommen. Da redete ich etwas mit ihm und merkte, das stimmt nicht. Und ich sprach dann mit zwei treuen Brüdern darüber und merkwürdigerweise kommt er zu einem dieser Brüder beim Essen zu sitzen und dann macht er auch seine merkwürdigen Sachen und dann fragt ihn der direkt, wie ich gesagt habe, ich hätte immer drei Briefzeichen, ob es sich lohnt, überhaupt mit einem zu debattieren. Früher hätte ich auch gemeint, man solle die Menschen bereden. Da hätte ich mich hingesetzt und hätte von mittags weg bis abends weg mit einem geredet und hätte gemeint, wenn man dem die Ohren abschwätzt und dann hört er zuletzt. Aber das tue ich nicht mehr, sondern wir müssen auch mit den Kräften haushalten, die wir haben. Es gibt eine Ökonomie der Kräfte und es soll bei uns auch nach der Beziehung alles geordnet sein, in der Richtung. Ich sagte, drei Dinge sind Voraussetzungen. Erstens prüfe die Geister an. Jeder Geist, der da bekennt, dass der Sohn Gottes ins Fleisch kommt, ist der erst aus Gott. Wer das nicht bekennt, der ist nicht aus Gott, dass der Geist des Antichrist. Deshalb könnt ihr verstehen, dass ich nicht nach Marburg fahre, um den Professor Bultmann zu besuchen und mit dem eine theologische Diskussion anzufangen. Das Fahrgeld spare ich mir und die Zeit und die Kraft auch. Denn der hat so oft bezeugt, dass er die Auferstehung nicht glaubt und die Fleischwerdung Christi nicht glaubt und so weiter. Da brauche ich mit dem Mann gar nicht zu debattieren, da spare ich mir. Das ist die erste Prüfung. Die zweite Prüfung ist die, die Weisheit von oben lässt sich sagen. Wenn einer doch schon alles besser weiß, dem kann ich doch nichts mehr erzählen. Der debattiert mit mir nur aus dem Grunde, weil er mich überzeugen will von seiner Idee, verzeiht manchmal auch von seiner Verbohrtheit oder was, von seinem Fanatismus oder irgendetwas. Es hat keinen Zweck, mit Leuten zu reden, die allein alles besser wissen. Und das Dritte ist, nachdem wir gehört haben von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Ich freue mich so außerordentlich darüber, dass der alte Vaterheim von dem üblichen Zirz in der neuen Nummer auch wieder ein Artikel kommt über Weltversöhnung und Weltvollendung. dass er sagt, im Blick auf diese, auf den Dienst, den wir in der Gemeinde haben, jeder Dienst,
Vielleicht sind einige hier, die kennen.
Oh, ich denke, dass die meisten wissen, dass der alte Vater Heim, Professor der Theologie in Tübingen, jetzt im Ruhestande, sein letztes Buch war das, der vom Zustand nach dem Tode, war eines seiner letzten Schriften. Der schreibt es noch an einem neuen Buch. Ich habe ihn vor etlichen Monaten einmal besucht.
80 Jahre jetzt.
Ja, er war im Januar 80 Jahre, ist jetzt im 81. Dass er auch bezeugt, jeder Dienst, der in der Gemeinde Gottes getan wird und sich nicht auf die Gesamtgemeinde richtet, ist schon Sektiererei. Hat er recht? Das ist so. Wir dürfen uns alle nur als Glieder am Ganzen fühlen. Das besagt nicht, dass nicht da und dort verschiedene Gruppen sind, die bedient werden. Man muss die Baugerüste nicht umreißen. Die Gemeinde Gottes besteht nicht in einer äußeren Einheit, aber in der Einheit des Geistes. Und die muss zum Vorschein kommen. Die muss man spüren und sehen. Und deshalb hat er recht, wenn er darauf hinweist, der Gemeinde geht es immer ums Ganze. Und jeder Dienst, der getan wird und wird nicht getan im Blick aufs Ganze, der ist doch Separatismus, dass man so separat für sich irgendetwas will. Es kommen so oft, Brüder, die haben immer Angst, wenn man irgendwo hinkommt, man holt ihnen ihre Schäflein aus dem Stall. Ich habe Gott sei Dank noch keinem eins herausgeholt. Ich habe aber schon vielen eins hinzugebracht, oder schon Hunderte oder Tausende. Aber wenn sie dann immer so sagen, wir, bei uns und so weiter, dann muss ich wirklich oft lächeln und sagen, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Es ist doch nicht wichtig, in welchem Stalle die Schafe sind. Wichtig ist zunächst einmal, dass die Schafe sind und dem einen Hirten gehören. Mir ist das einerlei, in welchem Stall sie sind. Aber wenn die einmal da hinaufkommen und suchen später da drüben ihre Stalltiere, da werden sie lang suchen können, bis sie die finden. Denn da oben wird nur ein Hirte und eine Herde sein. Was wir hier unten waren, das ist doch ganz nebensächlich. Da kann man sich mit kirchlich oder außerkirchlich oder freikirchlich gar nicht an den Laden legen. Es soll jeder dort, wo er daher hingestellt hat, seine Pflicht und Schuldigkeit tun. Und denn irgendwo muss man die Lasten einer Gemeinde mittragen, sonst besteht die Gefahr, dass man ein Zigeuner wird, nicht wahr? Aber auf der anderen Seite, wer dann diese Sache zur Hauptsache macht, der ist auch schon daneben. Das wollen wir auch nicht tun, sondern wir wollen miteinander immer zum Ganzen streben oder die ganze Gemeinde im Auge haben. Ich komme zurück hierhin. Ich wollte ja diesen Abschnitt lesen aus Matthäus 12. Lehrer, wir möchten ein Zeichen sehen. Liegt nicht da drin eine Krankheit? Das kann nämlich Sucht werden. Zeichensüchtig kann man werden. Hat nicht der Apostel Paulus, der die Juden kannte, wie wenige, denn er war über alle seine Altersgenossen hinaus. Der Tisch ist der Schüler des Gamaliel gewesen, der am weitesten gebracht, am schnellsten vorwärts geschritten ist. Und der sagt dort in 1. Korinther 1, dass die Griechen Weisheit suchen und die Juden nach Zeichen fragen. Das bestätigt auch jeder Herr, nicht wahr? Auf der anderen Seite, ich sage, da muss man sehr acht geben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Herr sehr häufig auf der gesunden, positiven Linie sein Wort durch was bestätigt? Durch Zeichen. Aber es wird ausdrücklich gesagt, für wen die sind. Nicht wahr, einem Gläubigen kann der Glaube wirklich dadurch gestärkt werden, dass Gott ihm eine Bestätigung, eine Darreichung des Geistes gibt, irgendeine Offenbarung, ein Gesicht oder durch einen Bruder eine Botschaft oder sonst etwas. Das kann eine ganz große, tiefe Glaubensstärkung sein. Aber das sind keine Dinge, mit denen man vor der Welt Theater spielen kann. Sonst kommen wir auf die Linie, erst der Tempel stürzt sich runter, dann sagen die Leute, das ist ein Wundermann, das ist unser Mann. Da hat der Herr ihm das glatt abgewehrt. Da muss man unterscheiden zwischen der positiven Bestätigung aller dieser Dinge, die eine wirkliche Stärkung für Geist und Seele der Gläubigen sind. Wir brauchen oft etwas, was uns im Glauben stärkt. Aber wir wollen nicht auf Zeichen und Wunder hereinfallen, ohne geprüft zu haben, von welcher Geistesrichtung sie herkommen. Und da ist das allererste, ja, ich habe das Beispiel noch gar nicht fertig gemacht, als da in Begerloch vor einem Jahr dieser Bruder nun da mit seinen merkwürdigen Geschichten kam, da hat ihn beim Essen einer unserer Brüder dann gefragt, der bei ihm saß, weil man gar nicht aus dem Mann kommen konnte. Sagen Sie einmal, bekennen Sie, dass der Sohn Gottes ins Fleisch gekommen ist? Dann hätte der was erleben können. Der ist explodiert wie so eine Bombe. Da war's draus. Wer von uns denkt, dass das manchmal so einfach ginge? Dort, das war wirklich der Druck auf den Knopf, wo gedrückt werden muss, nicht wahr? Und dann explodierte er, dann war er fort. Ja. Dann hat sich gezeigt, er ist nie mehr erschienen. Das könnt ihr euch denken. Die eine Tatsache, was hätten wir denn gesagt? Wenn uns einer gefragt hätte, erkennst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass der vorher beim Vater ins Fleisch gekommen ist? Da hätten wir gesagt, wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Da hätten wir mit großer Freude Zeugnis abgelegt, nicht wahr? Und hätten gesagt, jawohl, wenn er nicht ins Fleisch gekommen wäre, hätte er nicht sterben können. Wenn er nicht gestorben wäre, hätte er nicht auferstehen können. Das ist für uns doch eine ganz klare Sache, diese drei Dinge, die Fleischwerdung, die Kreuzigung und die Auferstehung. Und zurück hierhin. Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn gleich wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, also wird auch der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Allein diese eine Stelle, die sollte uns sagen, warum wir den Propheten Jonas lesen. In dem Propheten Jonas wird uns etwas dargestellt an diesem äußeren Zeichen, wie es ist, dass man hinabgeht in die Untergründe der Erde. Im 2. Kapitel werden wir lesen, ich war im Herzen der Erde, die Riegel hinter ihm waren zu, auf ewig war er da weg. Das heißt, von ihm aus war keine Möglichkeit mehr, zurückzukehren in dieses Leben.
Bitte den Rekorder stoppen und die Kassette jetzt wenden.
Wir werden im Laufe dieser Tage noch dazu kommen, das im Einzelnen zu besprechen. Fisch ist ein Bild des Totenreiches. Die stummen Fische, die sind ein Bild dessen, dass man da irgendwo ist, wo nicht gerettet wird. Auch darüber werden wir im Laufe der Betrachtung bei dem Propheten Jona noch etwas zu sagen haben. Wir werden dann auch erkennen, worum es ging, dass Israel lange ein stummer Hund war. Das heißt, dass es das Zeugnis nicht ausrichtete. Wir werden auch erkennen, was das bedeutet. Geh nach Nineveh, das liegt im Osten. Er will nach Tarsis, genau im Gegensatz im Westen. Das ist typisch der Weg der Versuchung, den wir erleben sind. Nämlich unsere westlerische Kultur, unser Intellekt, der liegt auf der Linie. Wenn ihr das nehmt, dann werdet ihr sein wie Gott und wissen, was gut und besser ist. Der Westler ist der, der wissen will. Und das fing an mit der Weisheit der griechischen Philosophen, Sokrates, Plato, Aristoteles und so weiter, über deren Grundbegriffe und Linien wir wenig hinausgekommen sind, trotz Existenzialphilosophie und so weiter. Wir Westler sind einfach intellektuell eingestellte Menschen, Verstandesmenschen, die wissen wollen. Aber Adam wusste und war doch nicht gehorsam. Wenn ihr den gegenüber nun in 2. Korinther 10 lest, wir wandeln zwar noch in Fleische, aber unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern geistlich. Und zwar zerstören wir die Vernunftschlüsse und nehmen unsere Gedanken gefangen unter dem Gehorsam des Christus. Da seht ihr, Adam im Paradies, der sollte gehorchen, wenn ihr Römer 5, Vers 19 lest, der Ungehorsam des ersten Menschen hat uns alle in die Stellung von Sündern gesetzt. Und der Gehorsam des letzten Adam, des Christus, hat uns alle in die Stellung von Gerechten gesetzt. Dann wissen wir, warum Ungehorsam besser ist, denn Opfern aufmerken besser als das Fett von Widern, denn Ungehorsam ist Zaubereisünde. Und Eigenwille ist abgetragen. Und jetzt um den 1. Samuel 15, 23. Darum geht's. Der erste Mensch hat genug gewusst, aber er war nicht gehorsam. Da sagt Gott, jetzt wird die Methode umgedreht. Wer nicht gehorchen will, braucht auch nichts zu wissen. Wer aber will den Willen des tun, der mich gesandt hat, der wird erkennen. Also heute heißt es nicht, erst wissen und dann gehorchen, sondern gehorchen, dann wirst du auch gesagt bekommen, warum. Wie oft schicken wir unsere Kinder fort und sagen, du gehst in die Apotheke und holst mal das und das Mittel. Warum denn? Habe ich dich gefragt, warum, oder habe ich gesagt, du sollst das machen? Der hat hinzugehen und zu gehorchen zuerst. Und wenn der dann heimkommt, dann kann ich ihm sagen, ich will dir jetzt auch sagen, wofür das Mittel ist oder so. Aber der hat seinen Gehorsam gar nicht abhängig zu machen davon, ob ich ihm Auskunft gebe über alles. Dazu bin ich zunächst einmal gar nicht als Vater verpflichtet. Der soll zunächst beweisen, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Und so geht es uns Gott gegenüber auch. Und da hat der Prophet versagt, ihr seht, das ist typisch für den Juden auch. Ninive, die große Stadt, die soll gerettet werden. In 5. Mose 33, Vers 3 steht das schöne Wort. Jehova liebt die Völker alle. Wir werden morgen da gleich noch dran kommen. Wir finden auch in Haggai 2, Vers 7 das Wort, dass dann wird das Ersehnte aller Heiden kommen. Das Ersehnte aller Nationen im Grundtext. Luther übersetzt Nationen dann mit Heiden. Besser mit Heidenvölkern oder Heidennationen. Also, auch das Ersehnte aller Nationen, aller Heiden wird kommen. Jehova liebt die Völker alle. Seine Heiligen sind in seiner Hand. Die hat er ganz besonders in seiner Hand, aber die anderen liebt er auch. Und nun will Israel immer nur auf dem Vorrecht bestehen. Wir haben Abraham zum Vater und mit den Sündern aus den Heiden, da haben wir nichts zu tun. Das ist die Stellung Jonas. Und diesen Grundcharakter müssen wir von vornherein uns einmal merken. Bruder Tage hat schon darauf hingewiesen, dass an dem Bußtag, an dem jüdischen, der Prophet Jonas gelesen wird. Und wenn man die Juden fragt, warum leuchtet denn an eurem Brusthaar? Weil wir der Jonas sind. Und dann werdet ihr auch wissen, in Offenbarung 17 von den großen Wassern steht, die Wasser, die du sagst, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen. Und der Jude unter den Völkern, ihr wisst, was mit ihm geschah. Die haben wiedermal versucht, ihn zu verschlucken, wie der große Fisch ihn verschluckte. Aber die vermögen ihn nicht zu behalten. Der Jude ist unverdaulich für die Nationen. Die beiden haften nicht aneinander. Die müssen den wieder ausspeien oder ausspucken. Der Jude kommt wieder heraus. Der bleibt nicht darunter. Denn das musste schon der Biljam aus der Balak in Rief bekennen. Ich sehe ein Volk, das gesondert wohnt unter den Nationen und ihnen nicht zugerechnet wird. Das ist herausgenommen aus der Völkerwelt, so wie wir herausgenommen sind aus dem gegenwärtigen bösen Zeitlauf oder dem üblen Äon. So ist Israel da herausgerufen. Das sind alles Dinge. Ich will Sie erst entschuldigen, wenn wir heute Nachmittag bei der Einleitung mehr allgemeine Dinge bringen. Das ist zwar schwieriger zu verstehen, aber es ist um der Grundgedanken willen einmal nötig. Wenn wir dann von morgen ab sowohl im Buch Ruth als auch im Buch Jona Vers für Vers, soweit es möglich ist, besprechen, dann kommen die Einzelheiten zutage, da ist jede für sich viel leichter zu fassen. Ich habe aber heute vorhin etliches gesagt, da möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen. Warum lesen wir überhaupt das Alte Testament? Es war die Bibel des Herrn Jesus zunächst. Und wer hat sie gegeben? 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12, der Geist Christi, der in den Propheten war. Der Herr hat selbst es den Propheten gesagt, und als er auf der Erde wandelte, da wusste er, das habe ich mal mit dem Vater besprochen, dann habe ich das schriftlich niedergelegt, ich habe das den Propheten gegeben, und deshalb hat er sich dem Satan gegenüber auch auf keine Debatte eingelassen, sondern nur gesagt, es wird geschrieben. Das heißt, das habe ich mit dem Vater längst vereinbart und schriftlich festgelegt. Da wird gar nicht gerüttelt dran. Der Herr hat sich einfach aufs Wort berufen. Dafür ist er das Wort und das Fleisch gewordene Wort und das geschriebene Wort sind eins, denn er sagt, ihr sucht in der Schrift, weil ihr meint, dass ihr das ewige Leben darin habt und sie ist doch die von mir Zeit. Sucht sie jetzt auch einmal auf mich hin, nicht nur immer auf euch, auf eure Erbauung, sondern auf das, was ich vom Vater offenbaren und kundmachen soll. Dann brauchen wir nur daran zu denken, alle diese Dinge, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder für uns. Alle diese Dinge. Und den Emmaus singen, denn sagt er, oh ihr Toren und trägen Herzens zu glauben, allem was geschrieben steht, und anfangen von Moses und den Psalmen und den Propheten, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Deshalb betrifft auch der Prophet Jona ihn, und er selber sagt, der ist ein Zeichen, ein Symbol, so wie der drei Tage im Herzen der Erde war, so muss ich auch drei Tage drin sein. Was mir da geschieht, ich sage euch, dass ich da hinunter muss, aber wie das im Einzelnen zugeht, das könnte ja an dem Symbol sein. Eine Lehre kann man immer nur auf einen klaren Lehrsatz gründen, auf eine Lehrstelle. Aber wie sie zugeht, das sieht man an den Symbolen. Da wird uns das Wie enthüllt, der Hergang. Es war also die Bibel des Herrn und war durch den Herrn gegeben. Sie zeugt von ihm, sie war auch die Bibel der Apostel. Und ich erinnere noch einmal an Römer 15, Vers 4. Alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Denn die Hoffnung ist sie nicht beschämt. Die Hoffnung ist der Anker der Seele, wenn wir müde werden, der Held. Die Hoffnung ist das Mittel der Reinigung, denn wer solche Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich gleich, wie er rein ist. Das sind alles die Dinge der Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir bestärkt, wenn wir das lesen, was vorher geschrieben ist. An all diesen Typen, da hat Gott dargestellt, wie es bei uns geht. Abraham, der Vater des Glaubens, der stellt dar, was der erste Glaubensschritt ist. Was ist der? Gehe aus. Gehe aus dieser Welt. Galater 1, Vers 4, er ist deshalb für unsere Sünden gestorben, der Christus, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, wirklicher, aus dem gegenwärtigen bösen Äon, aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf oder Zeitlauf. Da seht ihr, wie diese Dinge da alle zusammenhängen. So sehen wir an jedem irgendetwas. Wenn er dann den Isaak opfert auf Moria, wenden sie Bilder. Jeder von uns versteht, das ist ein Vorbild dafür, dass der wahre Abraham, Ab heißt ja im Hebräischen Vater und Ram oder Rama heißt Höhe. Abraham, Vater der Höhe oder hoher Vater. Der Vater der Höhe, der Abraham will ein Abraham, ein Vater der Menge werden. Das kann er nur dadurch, dass er den Angeborenen opfert. Johannes 12, 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt allein. Aber er weiß, der Vater will viele Söhne zur Herrlichkeit bringen und ich will viele Brüder. Und da bleibt nichts anderes übrig, als in die Erde zu fallen und zu ersterben. Deshalb steht er sein Angesicht fest nach Jerusalem und als ihn der Petrus davon abhalten will, da sagt er, geh hinter mich, Satan. Bist mir ärgerlich geworden, da weiß er sofort, da sagt der Petrus nicht aus sich selbst, sondern einer von den Beobachtungstrupps, die da ständig um uns herum sind, der hat dem Petrus das angeflüstert. Jetzt schnell, Petrus. Nämlich wie der Herr sagt, er müsse da leiden und sterben, da hat er schnell irgend so einen Dämon den Petrus angestachelt. Dafür war er ja ausgesandt, die mussten ja den Herrn beobachten. Hätten die in einer Sünde sein können, dann hätte in Gethsemane der Teufel das Recht gehabt, ihn zu töten. Da hat er gleich den Tod mitgebracht, seinen Scharfrichter oder Nachrichter. Und die haben dreimal die reinen Kammern dieses Leibes des Lammes Gottes durchforscht und haben nichts gefunden. Jetzt kommt er für dieser Welt, aber er hat nichts in mir. Das ist alles so klar und so sauber, wenn man das sieht. Und nun nur noch ein paar Worte. Ich will dann zum Schluss kommen. Ich will heute Nachmittag die Stunde nicht so lange ausdehnen. Das Buch Josua ist das 32. Buch der Schrift. Das Buch, es kommen noch 7, im Neuen Alten Testament sind 39 Schriften, im Neuen 27. 27 ist die Zahl der Auferstehung. 2x27 ist die Zahl 54. bedeutet Auferstehung Jesu Christi. Wir sind nun durch die Auferstehung Jesu Christi wieder gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung. Deshalb steht das Wort Elpis Hoffnung 54 Mal drin. Hoffnung 54 durch die 2x 27 durch die Auferstehung des Sohnes Gottes. Durch die Auferstehung Jesu Christi. 1 ist die Zahl des Vaters, 2 die des Sohnes. 27 die der Auferstehung, der Auferstehung. Dann liegen alles heilige Geheimnisse. Es hat keinen Zweck, dass wir Symbolisiererei treiben. Aber da, wo die Namen und Zahlen der Schrift also sagen, ihr braucht nur an Abram und Abraham zu denken. Abram, der Vater der Höhe, will ein Abraham, ein Vater der Menge werden. Das geht nur durch die Opferung des Eingeborenen. Deshalb nach Maria. Das sind alles so Dinge, die man sieht. Oder wem von uns fällt das nicht ohne Schwierigkeiten auf? Da muss man doch keine Symbolisiererei treiben. Wenn man dort liest, das Erste, was Gott ihm spricht, gehe aus. Das ist das, was wir auch sagen. Komm aus der Welt heraus, nicht wahr? Komm zu Jesus. Alle diese Grundlinien, die sind so eindeutig. Weil ich davon spreche, aber will ich auf die Namen, auf das erste Geschlechtsregister in der Bibel noch einmal kurz hinweisen. 1. Mose 5, da habt ihr ein Geschlechtsregister. Buch des Geschlechtes Adams oder Buch von Adams Geschlechtern. Davon führt ja das ganze erste Buch Mose den Titel Genesis. Genesis, das hängt mit Generationen, mit Genitalen und mit Genus und Gens, mit Geschlecht zusammen. Das sind die Geschlechter. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dies ist das Buch von Adams Geschlechtern. Adam, der zeugt den Seth. Denn der Verheißungsträger Abel war von Kain ermordet worden. Und dann gibt ihm Gott einen anderen Samen dafür. Seth heißt Ersatz, wirklicher aber gesetzt für, nämlich er war gesetzt für den anderen, der ermordet war, für den Abel. Und dann kommt der Seth, erzeugt den Enos, im Hebräischen heißt Enos oder Enosch, Schwachheit oder Hinfälligkeit, Sterblichkeit, Vergänglichkeit. Wenn ihr die drei hintereinander nehmt, Adam ist der Mensch. Seth, gesetzt für oder gesetzt als, nämlich als Ersatz für den anderen. Und dann Enos, Sterblichkeit, der Mensch gesetzt zur Sterblichkeit. Da hat er an den drei Namen genau das, was er in Hebräer 9 findet. Das ist der Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und dann kommen die nächsten sieben. Die fangen an, der Seth zeugt den Kenan. Kenan, in der Silbe Ken, in dem Semitischen, da steckt die Silbe Gen drin, die wir in Genesis auch haben. Ken oder Gen ist dasselbe, nur in einer anderen Sprache. Kenan heißt der Gezeugte. Sein Sohn heißt Mahalalel, das bedeutet Herrlichkeit Gottes. Mahalalel, Herrlichkeit Gottes. Der zeugt den Jareb. Das heißt, der Herrscher oder er wird herrschen. Und der zeugt den Henoch. Henoch, Hanoch, Shanoch, Shanoch im Hebräischen bedeutet von Gott eingeweiht, von Gott belehrt. Ihr wisst, der Siebente im Judabrief, Henoch der Siebente hat geweissagt, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende. Daran seht ihr, das war ein Inspirierter, ein von Gott eingeweihter oder Belehrter. Deshalb stehen dort diese vier Namen dann. Der Gezeugte zur Herrlichkeit Gottes, wie steht denn von uns in Epheser 1, dass er uns zuvor, in Liebe hat er uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst nach der Eudokia, der Lustwonne oder der Wonnewillen oder Wohlgefallen seines Willens. Warum? Damit wir etwas seien zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Gezeugt, Söhne sind Gezeugte, gezeugt zur Herrlichkeit Gottes, wird er herrschen, ja, von Gott eingeweiht oder belehrt. Aber wann? Methuselah, Lamech, Noah, die drei Nächsten. Methuselah heißt das gezippte Richtschwert. Das gezippte Schwert, aber Schwert im Sinne von Richtschwert gezippt zur Hinrichtung. Lamech heißt mit unwiderstehlicher Gewalt. Lamech ist ein Gewalttäter, ein Mann erschlug ich für meine Wunde, aber nicht aus der Linie, das war der Lamech aus der Kains Linie. Und dann Noah, hebräisch Noah heißt Trost oder Ruhe oder Friede. Wann werden wir Trost oder Ruhe oder Friede haben, wenn das Richtschwert, von dem der Herr sagt, Schwert, erwache wieder, mein Hirten. Wenn das Richtschwert sich an ihm im Gericht ausgewirkt hat, und zwar wie? Mit unwiderstehlicher Gewalt ging die Hinrichtung des Sohnes Gottes nicht so weit, dass er selber schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So ist niemals ein Wesen gerichtet worden wie er. Aber dann, die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Wenn das Richtschwert mit unwiderstehlicher Gewalt den Frieden oder den Trost in Ruhe bringt, das seht ihr, Adam seht Enos, der Mensch, selbst zur Sterblichkeit, das ist der Natürliche, und dann kommt der Gezeugte. Gezeugt zur Herrlichkeit Gottes wird er herrschen, von Gott selbst eingeweiht oder belehrt. Wenn das gezückte Schwert mit unwiderstehlicher Gewalt Trost oder Ruhe bringt, das sind Geschlechtsregister, das sind angeblich die langweiligsten Verse der Bibel, nicht wahr? Geschlechtsregister, ach, die liest man nicht. Ich lese sie aus einem ganz anderen Grunde schon. Meint ihr, ich bin nämlich ziemlich schwerhörig, ich bin links ganz taub und rechts halb. Ich höre mit dem rechten Ohr gerade noch so viel, dass es für den Nahverkehr reicht. Ich weiß, dass ich Gott sei Dank da drüben auch einmal neue Ohren habe. Aber weil ich hier unten die Namen so schlecht verstehe, da lese ich die immer ganz besonders sorgfältig. Ich will einmal wissen, wenn ich raufkomme, mit wem ich es zu tun habe. Wenn wir dann zu Abraham, Isaac und Jakob oder zu einem von denen kommen, von den zehn, die ich eben sagte, da will ich wissen, um was es geht. So könnten wir auch, es ist auch nicht von ungefähr, dass das Neue Testament womit anfängt. Geschlechtsregister Jesu Christi, der Sohn des Davids, der Sohn des Abrahams. Das Neue Testament fängt mit einem Geschlechtsregister an. Das sollte uns schon gerade genug sagen, was er dahingestellt hat. Denn wir sind auch seines Geschlechts, nicht wahr? Teilhaber der göttlichen Natur und so weiter. Und wer das nicht ist, der ist überhaupt nicht Sohn. Denn das Neue Testament ist Sohnschaft und das Alte ist Knechtschaft. Das Gesetz führt in Knechtschaft, das irdische Jerusalem. Braucht ihr nur Galater 4 zu lesen. In der ganzen Schrift ist in ihrem Aufbau vom ersten bis zum letzten Blatt eine derartige Harmonie, dass man immer am Schluss nichts anderes kann, als auf sein Angesicht fallen und anbeten. Und das will er auch, die zeugt von ihm. Und wenn wir ihn da drin sehen und finden, dann erst ist unser Herz froh. Meint ihr denn, wir wären froh, wenn man da die Schrift nur so liest und da steht so irgendetwas, das bekommen wir so als Moralinspritze beigebracht, nicht wahr? Und dann bekommt man schon so einen leisen Schrecken, wenn die Spritze wiederkommt. Und dann sollen wir dann wieder uns energisch zusammenreißen. Reiß dich mal zusammen, Mensch. Und dann sollen wir das und jenes machen und so weiter. Wir müssen viel mehr als bisher. Ja, und wir können doch nicht. Der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Es geht um etwas ganz anderes. Wer Dank opfert, der Preis ist nicht, und das ist der Weg. Da fließt dann der Strom der Kraft, um den wir sonst so sehr ringen. Sonst müssen wir es immer so machen und da geht es immer daneben. Aber wenn der Strom der Kraft, der heilige Starkstrom des Geistes von oben anfängt zu fließen, dann kommt auch das, was wir brauchen. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch sagen, eine Frage, die tausendmal wichtiger ist, als zu welcher Kirche oder Freikirche oder Gemeinschaft wir gehören, ist doch die. Wie steht es denn mit unserer Kraft? Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wenn wir ehrlich sind, dann sollten die Brüder aus allen Kreisen sagen, wir müssen zusammenstehen, wir sind ja so kraftlos. Es fehlt uns ja gar nichts mehr als Kraft. Kraft fehlt uns, es steckt nichts mehr dahinter. Wir haben keine Durchschlagskraft, keine Wucht, wir haben keine Vollmacht. Wenn wir das einmal erkennen, dann werden wir sehen, nachdem wir gehört haben von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, hören wir nicht auf, für euch zu danken und zu bitten, dass er euch auch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst, damit ihr mit erleuchteten Augen des Herzens erkennet, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches da sei die Größe seiner Kraft, mit der er ihn aus den Toten auferweckte, die nun an uns, den Glaubenden, offenbart werden soll. Die bekommt man erst, nachdem Liebe zu allen Heiligen vorhanden ist. Deshalb haben die meisten keine Kraft. Die Liebe erbaut, alles andere zerstört. Und wo die Liebe zu allen Heiligen nicht ist, da kann man jahrelang predigen, organisieren und Betrieb machen, so viel man will. Dann kommt es höchstens zum Betrieb, aber nie zur Kraft und zur Vollmacht. Und darum geht's. Der Herr möge es uns schenken, dass wir miteinander auch in diesen Tagen, soweit das in ein paar Stunden möglich ist, in das Anschauen seiner Herrlichkeit hineinkommen, dass sein Wort uns groß wird. Dann sind wir vom Wort her überwältigt und dann kommt auch das, was er will. der Vater sucht nach was? Nach Anbetern. Gott sucht solche als seine Anbeter. Wenn wir dann im Geist stehen und in Wesenhaftigkeit anbeten können, dann ist sein Vaterherz erfreut. Und gerade dieses Dankopfer, das ist der Weg, auf dem er sein Heil offenbart. Da können die, die sagen, mein Heil habe ich ja erfahren, das habe ich ergriffen, habe Sündenvergebung und Heilsgewissheit. Jetzt zeig mir dein Heil, worüber du so selig bist. Denn wir sollen selig werden wie der allein selige Gott. Wir sollen gottselig werden. Nicht nur so ein bisschen menschenselig. Er wolle es uns schenken, dass wir durch das Anschauen seiner Herrlichkeit hineinverwandelt werden in das gleiche Bild von einer Klarheit zur anderen. Und dazu wollen wir, ich rede menschlich, uns die Tür offen halten, indem wir sagen, der Weg dazu ist die Liebe zu allen Heiligen und die Anbetung seiner oder das Dankopfer ihm gegenüber. Wer aber sagt, er liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Wie kann einer Gott lieben, den er nicht sieht, wenn er seinen Bruder nicht liebt, den er sieht? Die Liebe zu allen Heiligen ist die Tür zur Erfüllung mit dem Geiste. Der Glaube an den Herrn ist die Tür, um das Leben zu empfangen und den Geist als Siegel. Aber das ist der Geist des Herrn. Aber nachher soll auch der Geist der Weisheit und der Offenbarung, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn gegeben werden. Deshalb bittet Paulus in Epheser 1 für die, die den Geist des Herrn haben, als sie gläubig wurden, Vers 13 und 14 im ersten Kapitel, für die bittet er in Vers 15 und 16, die sollen nun auch den Geist der Weisheit und der Offenbarung empfangen, Geist Nummer 2 und 3, weil er von ihnen gehört hat, dass ihr Glaube sich ausgewirkt hat in der Liebe. Der Glaube, der durch die Liebe wirkt, das ist das Endziel der Anordnung Gottes. Und auf dieses Ziel wollen wir zusteuern. Amen.
Sie können Karl Geyer auf folgenden weiteren Paulus-Vortragskassetten hören. 1002, zweite Hälfte, Engelherrschaft oder Sohnesstand. 1020, über Römer 8, 31 bis 34, wer will wieder Gottes Auserwählte Anklage erheben? 1021, Römer 8, 35 bis 39, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? 1047, die Hoffnung Israels, die Hoffnung der Nationen. 1048, die Hoffnung der Schöpfung. 1049, der unausforschliche Reichtum des Christus und